Ja, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber manchmal macht einen der Alltag ja echt fertig. Man weiß gar nicht, was man eigentlich zuerst erledigen soll. Und wenn man gerade etwas angefangen hat, dann wird man schon wieder abgelenkt und da herausgerissen. Manchmal steht das Telefon überhaupt nicht still. Manchmal ticken die Kinder aus. Manches Mal auch man selber. Manchmal geht einfach alles schief. Manchmal fällt einem alles das auf einen Schlag wieder ein, was man vergessen hatte, und man kann es dann gar nicht schaffen. Manchmal liegt man lange wach und grübelt. Manchmal ärgert man sich über sich selbst. Noch öfter ärgert man sich über andere. Manchmal scheint das Leben ein nicht enden wollender Kampf zu sein. Ein Kampf gegen die Unordnung, gegen das Übergewicht, gegen schlechte Laune. Ein Kampf gegen die Ämter mit ihren ganzen Formularen oder gegen Kollegen oder gegen Nachbarn, manchmal sogar die eigene Familie. Ein Kampf gegen schlechte Gewohnheiten, gegen die Niedergeschlagenheit, gegen den Rest der Welt. Heute also ein weiterer Teil meiner Predigtreihe über Gottes Namen, und da habe ich mich nun doch entschieden, den Namen Jahwe Nissi, der Herr ist mein Feldzeichen oder mein Banner, dieser militärische Name aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 17, zu besprechen, weil es doch vielleicht ganz gut passt hinein in unsere Alltagskämpfe, die wir so haben. Und ein zweiter Name oder Titel, Jahwe Shalom, der Herr ist der Friede. Und zwar Friede mitten im Chaos, Friede im Stress und im Auf und Ab der Gefühle. Gottes Namen sind tröstlich und sie sind schön, denn sie offenbaren uns, was Gott eigentlich sein will für uns, was er auch für dich sein will. Und ich wünsche dir, dass du mindestens einen Gedanken aus dieser Predigt mitnehmen kannst in die neue Woche. Ein Gedanke, der dir hilft, ganz konkret hilft, Gott so zu erfahren, wie es seinen Namen, über die ich eben heute sprechen will, uns vermitteln. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du deinen Geist sendest, dass wir dein Wort hören, jeder das, was er braucht, dass es passt in die Situation, die jeder gerade so erlebt. Wir bitten dich darum im Namen Jesu, dass wir deine Güte und den Wert erkennen, der offenbart ist in deinem Namen. Amen. Ja, diesen Namen, der Herr, mein Feldzeichen, den offenbarte Mose dem Volk Israel, und zwar auf der Reise ins gelobte Land, in das Land des Segens und der Fülle, die Gott ihnen ja versprochen hatte. Und als sie so unterwegs waren, in der Wüste, als sie kraftlos waren, als sie müde waren, als sie also verwundbar waren, da wurden sie plötzlich angegriffen von den Amalekitern. Wir können das lesen in 2. Mose 17. Und eigentlich hatten sie überhaupt keine Chance. Sie hatten keine Waffen, keine guten. Sie waren ja nicht als eine Armee ausgezogen, sondern als ein Volk, ein unterdrücktes Volk. Sie hatten keine militärische Erfahrung und deswegen eigentlich waren sie chancenlos. Aber Mose betete zum Herrn. Und der Herr kämpfte für Israel und Israel siegte. Die Arme des Mose waren die ganze Zeit zum Herrn erhoben gewesen und sie mussten sogar gestützt werden durch Josua und durch Hur, weil Mose das gar nicht so lange schaffte, die Arme zu erheben zum Gebet. Aber am Ende des Tages war ein großer Sieg. Und dann baute Mose dem Herrn einen Altar und nannte diesen Altar Jahwe Nissi, der Herr, mein Feldzeichen. Ja, sie hatten Gottes Beistand erfahren. Sie hatten erlebt, wie Gott für sie kämpft. Wie es ja auch schon bei dem Durchzug durch das Schilfmeer gewesen war, als das Volk voller Angst da festsaß, vor ihnen das Meer, hinter ihnen die heranrückenden Ägypter. Und da sagte Mose, der Herr wird für euch streiten. Der Herr wird für euch streiten. Und ihr werdet stille sein. Das hatte Gott dem verängstigten Volk sagen lassen. Was sollten sie auch sonst tun? Sie konnten ja nur abwarten. Es ist jetzt hier nicht die Zeit und Gelegenheit auszuführen, warum die ganz realen und irdischen Kriege Israels eigentlich eine geistliche Bedeutung haben und wertvolle Hinweise für uns beinhalten. Das sind Themen, die wir ja in unserem Bibelkurs behandeln. Für jetzt reicht es mir, das einfach zu erwähnen, dass es so ist. Wir führen keine Kriege im Namen Jesu und alle, die es taten, die lagen falsch und sie konnten sich dabei überhaupt nicht auf Jesus berufen. Wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert fallen. Das hatte Jesus seinen Jüngern gesagt. Und vor Pilatus hatte Jesus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann würden meine Jünger darum kämpfen. Also Jesus hat uns nicht gelehrt, gegen andere Menschen zu kämpfen. Aber im Alten Testament finden wir sehr viel Krieg und sehr viele wirklich reale Kämpfe. Und wir können daraus etwas lernen, etwas Geistliches lernen. Denn der Apostel Paulus schrieb zum Beispiel an Timotheus, seinen Mitarbeiter, zum Beispiel diesen kämpferischen Satz. Er schrieb, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Oder im zweiten Brief an die Korinther schrieb er, dass wir mit geistlichen Waffen kämpfen und dass wir mit diesen geistlichen Waffen Festungen zerstören. Und zwar zitiere ich hier aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig, im Dienst Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken. Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und wir nehmen alles Denken gefangen in den Gehorsam gegenüber Christus. Also Paulus spricht von geistlichen Festungen. Auch in Epheser 6, Vers 12 sagt er, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Oh Mann, mit bösen Geistern. Also das ist ja hier nun wieder etwas. Die moderne, die aufgeklärte Kirche ist natürlich der Meinung, dass diese Vorstellung antik und überholt sei. Dass es da Dämonen gäbe und böse Geister unter dem Himmel. Aber es war eben auch eine solche aufgeklärte und moderne Kirche, die dann leider im geistlichen Kampf mit den Ideologien des 20. Jahrhunderts keine gute Figur machte, sondern diesen Ideologien unterlag und total versagte. Mehr will ich dazu jetzt einmal gar nicht sagen, sondern nur so viel, dass es mir völlig Schnuppe ist, was modern und aufgeklärt erscheint. Wer sagt mir denn zum Beispiel, dass man nicht vielleicht in 100 Jahren dann wieder zurückblickt und peinlich berührt sein wird über die ideologische Vereinnahmung der Menschen, die auch heute ja geschieht durch Ideologien, zum Beispiel durch die Gender-Ideologie, und dann sagen vielleicht in 100 Jahren die Leute, ach, guck dir das mal an, wie komisch war das denn, und die Kirche hat es alles mitgemacht. Also ich jedenfalls frage nicht nach dem, was modern ist und was dem aufgeklärten Menschen auch einleuchten mag, den Menschen überhaupt einleuchten mag und seiner Vernunft, die ja, wie Luther sagte, eine Hure ist. Die Vernunft des Menschen ist eine Hure. Ja, so sagte Luther. Dafür wird er auch kräftig kritisiert heute. Luther wird ja überhaupt viel kritisiert heute, meistens von Leuten, die selber gar nichts, aber auch überhaupt nichts riskieren mit ihren großen Worten. Aber ich finde, dass Luther eben recht hatte. Denn das beweisen ja auch zum Beispiel, ich erwähne das nochmal, die Ideologien des 20. Jahrhunderts. Nicht? Wie viele Ärzte, wie viele Juristen und andere Gelehrte haben damals im Dritten Reich zum Beispiel wieder besseres Wissen diesen ganzen Rassenwahn mitgemacht. Waren doch kluge Leute. Und da haben sie mit in dieses Horn geblasen. Und hinterher, da wussten sie alle von nichts und waren eigentlich alle Widerstandskämpfer gewesen. Genau wie auch nach 89. Da gab es auch eigentlich nur Leute, die gegen den Staat waren. Ja, natürlich ist die Vernunft eine Hure. Da hat Luther doch ganz recht. Die Hure dient sich immer gerne dem jeweils geltenden Zeitgeist an und macht da mit, wenn es eben Vorteile bringt. Und Paulus sagt, komme ich jetzt zurück wieder zu dem geistlichen Kampf gegen geistliche Mächte, dass wir gegen geistliche Mächte kämpfen und deren Festungen sind auch geistlich. Die heißen nämlich Widerstand gegen Gott, Widerstand gegen Gottes Wort, gegen seine Gebote, Zweifel an den Verheißungen Gottes, aber die Festungen des Feindes sind auch Niedergeschlagenheit, Und eine solche geistliche Festung ist auch Entmutigung, und zwar bis hin zur Verzweiflung. An Tagen, an denen scheinbar alles über uns zusammenbricht, da können wir uns entscheiden, ob wir jetzt alleine kämpfen und unser eigenes Banner hochhalten wollen. Auf diesem Banner steht, selbst ist der Mann oder die Frau. Oder auf diesem Banner steht, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, vielleicht. Oder auf diesem Banner steht auch bei manchen Leuten, ach, wir sind schon mit ganz anderen Sachen fertig geworden. Also solche Banner können wir hochhalten, unsere eigenen, oder aber wir können uns ganz fest auf Gottes Wort stellen und auf seinen Namen, Yahweh Nissi, und sagen, Herr, du wirst für mich streiten. Du wirst für mich streiten und ich werde stille sein. Und möchte euch das hier einflechten oder das ein persönliches Zeugnis sagen, dass ich schon viele, viele Tage erlebt habe, wo alles drunter und drüber ging und wo ich nicht wusste, wie ich es eigentlich geregelt kriegen soll, was so alles ansteht. Und Tage, wo die Seele aufgewühlt ist, dass man kaum runterfahren kann, wo sich Wut, Enttäuschung und das Gefühl, alles entgleitet mir, mischen, das kenne ich. Aber ich kenne eben auch den, der gesagt hat, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und deswegen habe ich es immer wieder vermocht, mit Paulus zu sagen, gelobt sei Gott, der uns den Sieg gibt. Und deswegen ist der christliche Glaube natürlich nichts für Weicheier und Leute, die nur auf dem Sofa sitzen und ab und zu mal einen religiösen Schauer suchen, sondern es ist ein Leben, in dem wir aufgerufen sind, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Paulus, der ja unglaublich vielen Widerständen zum Trotz das Evangelium verbreitete, das war da ein durch und durch kämpferischer Typ. Und er hat immer wieder die Gemeinden ermahnt und seine Mitarbeiter ermahnt und gesagt, seid mutig, seid stark. Und gab den Gemeinden und damit auch uns viele nützliche Anweisungen für das Leben als Christ. Anweisungen, die nicht gerade einfach sind und die uns in innere, manchmal auch äußere Kämpfe hineinführen. Blicken wir mal in den Lesungstext aus Römer 12, den wir ja gehört hatten als Epistellesung heute. Seid geduldig in Trübsalen. Segnet, die euch verfolgen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Ah, das sind Kämpfe. Das ist nicht einfach, mit allen Menschen Frieden zu halten. Da kämpft man oft auch gegen sich selbst und seinen inneren Schweinehund. Und wenn deinen Feind hungert, sagt Paulus, gib ihm zu essen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde, auch das ist ja ein kämpferischer Ausdruck, nicht? Überwinde das Böse mit Gutem. Christlicher Glaube ist nichts für Weicheier und Menschen, die immer den bequemsten Weg suchen. Es ist ein Aufruf in der Nachfolge Jesu, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und Gott ist in Jesus an unsere Seite getreten. Er ist in Jesus der Gott mit uns. Und im Namen Jesu ist uns der Sieg gegeben über alle Widrigkeiten, die unser Leben in dieser Welt begleiten. Und so steht es in 1. Johannes 5, Vers 5 als eine rhetorische Frage und eine großartige Verheißung, die darin steckt. Der Apostel fragt dort, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und auch für diese Aussage gibt uns Paulus ein gutes Beispiel für diese Wahrheit, denn er kann in 2. Korinther 4, Vers 7 bis 9 folgendes schreiben. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Paulus hat diese Welt überwunden, dieses römische Reich, was den christlichen Glauben unterdrücken, auslöschen wollte. Seine Verkündigung hat überdauert bis heute. Ich erwähnte schon, dass Jesus durch Wort und Tat ganz klar gemacht hat, dass er selbst derjenige ist, der alle Bedeutungen der Namen Gottes im Alten Testament in seiner Person erfüllt. Und das hatte ich ja zum Beispiel deutlich gemacht an dem Namen der Herr, mein Arzt. Jahwe Rapha, der Herr, der Arzt. Und Jesus heilte Menschen, machte sie gesund. Im Namen Jesu ist uns auch der Sieg gegeben. Ist der Name des Siegers in allen geistlichen Kämpfen. Und wir müssen aber lernen, dass wir ihm das Feld auch wirklich überlassen und nicht selber mit unseren eigenen Weisheiten und Mitteln kämpfen, sondern dass wir unsere Hände im Gebet zu Gott erheben, so wie Mose tat. Und dann werden wir auch Gottes Sieg in unseren ganzen Alltagskämpfen und Glaubenskämpfen erleben. Und auch diese andere Bedeutung, oder dieser andere Name oder Titel, den ich heute kurz behandeln will, Yahweh Shalom, der Herr der Friede, ist in Jesus ganz und gar Wirklichkeit. Wenn wir das glauben, wenn wir das annehmen, der Herr der Friede. Jesus zum Beispiel sagte das seinen Jüngern, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Und Paulus, der ein später Jünger Jesu wurde, der bezeugte es, in Epheser 2,14, Jesus Christus ist unser Friede. Yahweh Shalom, das ist Jesus, der Friede. Der Friedefürst. So nennt ihn ja auch Jesaja in seiner Messias-Verheißung in Jesaja 9, Vers 5. Friedefürst, wie Luther schön übersetzt hat. Und wenn wir also wirklich glauben, dass Jesus unsere Alltagsschlachten längst für uns entschieden hat, dann können wir uns jederzeit eine kurze Auszeit im Gebet nehmen und uns das klar machen. Er wird für mich streiten und ich darf jetzt mal stille sein. Es ist kein Aufruf zur Untätigkeit. Es ist ein Aufruf zur inneren Sammlung und sich bewusst zu machen, was wir eigentlich wirklich in Händen haben. Wir haben nämlich die meisten Dinge nicht in Händen. Und wer wirklich im Regiment sitzt, und das sind nicht wir, sondern das ist Gott. Und ein solcher Moment intensiven Gebets, wo wir uns das klar machen und unser Vertrauen in die Macht unseres Gottes setzen, kann in einer Viertelstunde unseren ganzen Tag verändern. Ein Moment intensiven Gebets kann in einer Viertelstunde unseren ganzen Tag verändern. Freilich, das klappt nicht immer, das weiß ich auch. Einerseits gelingt es uns nicht immer, die Dinge auch wirklich loszulassen. Vieles klebt ja richtig an uns. Andererseits gehört zur Lebenserfahrung natürlich auch die Niederlage. Gott lässt uns auch durchaus in Niederlagen hineingeraten. Also wenn ich hier vom Sieg spreche, dass Gott unsere Alltagskämpfe kämpft, dann will ich damit nicht den Eindruck erwecken, es geht immer alles glatt, wenn wir nur richtig glauben und es richtig machen. Auch Niederlagen können dazugehören. Aber deswegen sollten wir nicht aufgeben und unser Vertrauen nicht wegwerfen, sondern wer daran festhält, dass der Herr für uns streitet und dass der Name Jesu das Banner des Siegers für uns ist, indem wir alles überwinden und am Ende das Feld behalten können, wie Paulus schreibt, wer daran festhält, der wird auch bald dann diesen Frieden spüren, der daraus erwächst. Und diesen Frieden gibt uns Gott mitten in unseren Alltagskämpfen und in den Krämpfen, die da oft so sind. Wir werden ja da nicht einfach verschont. Und ich möchte noch sagen, dass nicht nur die Bibel voll ist von Geschichten und Zeugnissen solchen Erlebens, wo Gott kämpft für sein Volk oder auch für Einzelne, sondern es ist ja auch die Geschichte unserer Kirche bis heute voll von Glaubenszeugnissen von Menschen, die durch ihren Glauben Gewaltiges geschafft haben, obwohl sie schwache Menschen waren und die so vielen Widerständen zum Trotz dann zum Ziel gekommen sind. Und deswegen ist es auch lächerlich zu meinen, diese Botschaft sei nicht mehr modern. Also zu sagen, das ist doch, kann man doch modernen Menschen nicht mehr zumuten, das ist doch lächerlich. Sowas können doch nur Leute behaupten, sage ich jetzt mal, die gar keine Ahnung haben. So Leute, die nie mal irgendwie einen Bericht gelesen haben, zum Beispiel von Christen der Gegenwart, die in unglaublichem Leid oder in Verfolgung oder in Gefängnissen oder auf der Flucht oder in Lebensgefahr Gottes Macht erfahren haben und die das bezeugen heute. Da braucht man nur mal Berichte lesen von Open Doors oder auf Kongresse fahren, wo interessante Persönlichkeiten eingeladen sind. Heute ist das, heute bezeugen Menschen das, dass Jesus der Sieger ist. Und es sind auch Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts, die uns bezeugen, dass es geistliche Mächte sind, die zum Beispiel hinter den Ideologien unserer Welt stehen. Ideologien, die den Glauben an den auferstandenen Christus zerstören wollen, die uns das rauben wollen und davon reden und schreiben Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts. Das ist doch nicht alt, das ist doch nicht nur Bibel. Sondern die Bibel ist ein Glaubenszeugnis, das ist die Grundlage. Und wir können das immer selber auch erleben, die Wahrheit, die da drin steckt. Und deswegen will ich mit den Worten aus Hebräer 12, Vers 1 schließen. Weil wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, also so schreibt ja der Apostel im Hebräerbrief, also damals hat er schon gesagt, wir haben eine riesige Wolke von Zeugen dieser Botschaft. Diese Wolke ist ja durch die Jahrhunderte oder die 2000 Jahre bis heute noch immens angewachsen. Und die Wolke, die wir haben, die ist ja viel größer. Deswegen können wir diesen Aufruf nochmal umso mehr unterstreichen. Hebräer 12, 1, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, sein Glaubenskampf und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und der Friede Gottes, Gottes Shalom, der in Jesus Person ist, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.